So, wir sind ja in Jakobusbrief. Heute sind wir in einer sehr knallharten Worte von Jakobus angelangt, Kapitel 4. Das Thema ist Streit, die Ursache und dann auch das Heilmittel. Lesen wir die ersten 5 Verse. Jakobus Kapitel 4. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet, eifersüchtig sind es sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ? Soweit erstmal Gottes Wort. Jakobus spricht ja hier nicht zu der Welt, die nicht erretteten, sondern zu wem? Zu Christen, ne? Das ist schon genau hart jetzt. Letzte Woche haben wir ja so viel über Weisheit gesprochen, gab es keine Anweisungen. Und hier, ein nach dem anderen, so wie ungefähr jetzt endlich hat die Jakobus hier seine Ärmel hier gekrempelt und dann hat er uns ordentlich verdonnert. Weil er redet über Konflikte bei den Christen. Krieg bei den Christen. Das ist mal richtig jetzt schon ein Batschen nach dem anderen, so ungefähr. Ja, er stellt eine Frage und beantwortet diese Frage mit einer Frage. Das ist ja diese typische Art von Jakobus. Ich bemerke erstmal, wenn Linda kurz Vers 1 nochmal zurückblättert. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Fragezeichen. Und die Antwort ist wieder, nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Fragezeichen. Das ist dieser Meister, unser Jakobus hier. Paraphrasiere mal hier kurz hier. Woher kommen diese Kriege und Kämpfe? Und er antwortet, kommt es nicht daher, dass wir Begierden haben, Lüste haben, sündigen Begierden in unserem eigenen Herzen? Jemand sagt, das Herz des Problems ist das Problem des Herzens. Das ist hier das Problem. Mittendrin. Und wie ihr ja wisst, dass die Briefe von damals gab's ja keine Kapitel und Verse, stimmt's? Ne? Das ist ja ein langer Brief. Die lesen aber und irgendwie kamen dann die Menschen, damit natürlich wir finden, wo das ist, mit Kapitel und mit Verse versehen. Aber in Wirklichkeit hier gibt's keine. Und deswegen, Kapitel 3 haben wir über Zungen gesprochen, also über unser Reden. Und dann wie in der Weisheit Gottes, wie wir unsere Zunge gebrauchen. Und die Weisheit der Welt bringt Unruhe und Streit und so weiter und so weiter, aber Gottes Weisheit bringt Frieden. Und beachte mal, wenn ihr von letzter Woche in eurer Bibel nochmal liest, Ende von Kapitel 3, Vers 18, zweimal das Wort Frieden. Und jetzt, Anfang Kapitel 4, gleich die erste Verse, ist zweimal das Wort Kriege. Ja, solche Kleinigkeiten beim Bibellesen ist immer von Beobachtung her. Ende von Kapitel 3 redet über Frieden sehen und dann hier redet gleich am Anfang über Krieg. Ja, weil die Weisheit dieser Welt ist irdisch, sinnlich und dämonisch und ist rein und verursacht Krieg, aber die Weisheit von oben ist rein, friedvoll, folgsam, ne? Gute Früchte und ohne Heuchelei. So, dieses Thema ist ja so alt wie Kain und Abel. Das war der Anfang von diesem Streit, dieser Neid. Ja? Weil wir sündig sind, das ist ja das Problem. Als die Sünde hineingekommen ist, und das war dann dieser Virus, der in die Welt gesetzt ist und seitdem alle verseucht mit dieser Krankheit, Sünde. So, Jakobus teilt diese Passage in zwei Teile, wenn ich so sagen darf. Der erste ist dann die Ursache von Streit und dann zeigt er uns das Heilmittel von Streit. Vers 6 und bis 10. Dann schauen wir mal diese Konfliktursache, woher das kommt. Jakobus nennt drei Dinge diese Ursache, nämlich erstens Hedonismus. Nämlich Lust oder Lüste. Hedonismus ist ja Vergnügen als das Hauptziel und Gut des Lebens. Dieser Wunsch, Schmerz um jeden Preis zu vermeiden, nur das Vergnügen zu finden. Das ist diese Ziel des Lebens, Spaß, Vergnügen, Lust, einfach sinnliche Vergnügung zu haben. Wenn ich so sagen darf, das ist diese Playboy-Philosophie. Ja, wenn es sich gut anfühlt, dann macht es. Ja, es spielt keine Rolle, wem es weh tut. Hauptsache, du hast Spaß. Ja. Hauptsache, das ist so wie Werbung, ne? Hauptsache, habt ihr Spaß. Ja, es spielt keine Rolle, ob das richtig ist oder falsch ist. Hauptsache, immer diese gut anfühlen. Nochmal, ne? Jakobus spricht hier zu Christen nochmal. Ja. Christen, die kämpfen und Krieg führen, aus Lust, aus Spaß, Vergnügung. Diese Suche nach Vergnügen, das Hauptziel ihres Lebens ist Spaß, Vergnügung, Lust. Und nicht Gott, na merke ich schon, ne? Das Hauptziel ist nicht mehr Gott, sondern nur Spaß im Leben. Ihr kennt mich, ich sage, hey, Gott nachzufolgen macht Spaß. Oder? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, all diese Dinge, wir wissen doch ganz genau. Das Problem ist, nachher lesen wir dann ab Vers 6 bis 10, weinen und trauert und so weiter und so fort. Das ist ja leider manchmal das Bild nach außen, dass Christen, als ob sie in Zitronen getauft wurden und läuft so mit Miene, ja, durch das Leben. So ist das eigentlich nicht gemeint, weil wir wissen, dass Gott nachzufolgen, bringt Freude. Amen, genau, so muss sein. Ja. Es gibt natürlich Zeit zu weinen und nachher schauen wir dann, warum. Aber dieser Satz von Westminster Katechismus, das liebe ich, dieser Satz, nämlich das Hauptziel des Menschen ist, Gott zu erkennen und ihn für immer zu genießen. Nochmal. Westminster Katechismus sagt, das Hauptziel des Menschen ist, Gott zu erkennen und ihn für immer zu genießen. Das ist das wahre christliche Hedonismus, wenn man so sagen darf. Wirklich, mein Hauptziel ist, Gott zu erkennen und ihn für immer zu genießen. Das Freude an ihm haben. Freude, weil ohne Gott gibt es keine Freude. So, das ist das Problem, wenn wir Glück nachjagen und denken, das ist das Recht unseres Lebens, kriegen und nie, finden wir nie, ne? Stimmt's? Bestes Beispiel ist ja der verlorene Sohn. Wo landet er? Bei den Schweinen. Aber diejenigen, die Gott nachjagen, erleben Glück und Freude. Ich hoffe, dass es dein Ziel, das Ziel deines Lebens ist, Gott zu erkennen, ihn nachzujagen. Weil dann findest du Glück, weil wenn du nach Glück findest, endet dann in Streit und Konflikte, laut Jakobus 4. Und dann bringt er den zweiten Gedanken über das Gebet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also das zweite Problem ist dann hier die Gebetslosigkeit. Ja? Du hast nichts, weil du nicht bittest, sagte er. Und manchmal glaube ich, dass es gibt so viel Mängel in unserem Leben, weil wir Gott nicht danach gefragt haben. Du hast nicht gebetet dafür. Könnte das sein? Ja? Auf Gott schauen, ihn bitten. Oder du bittest mit falschen Motiven, sagte Jakobus. So, der erste ist, wir sagen, wir nicht bitten, aber wenn wir bitten, bitten wir falsch. Mit falschem Motiv. Der Zweck des Gebets ist ja nicht, Gott dazu zu bringen, sich deinen Willen zu beugen. Ja, als ob hier du versuchst mit Gebet Gottes Arm, ja, indem du gesagt hast, oder mit Fasten sogar, ja, gesagt, als ob du Gott drohst, dass er deine Gebete erhört. Nein, das Zweck des Gebets ist nicht mein Wille auf dieser Erde, so wie im Himmel geschieht. Nein, sondern so beten, dass sein Wille geschieht in meinem Leben wie im Himmel. Ja, das ist die Absicht des Gebets, dass wir uns im Einklang bringen mit dem, was er will. Deswegen zum Beispiel, indem du sagst, in dem Namen Jesus beten, ist kein Mantra. Ja, als ob du hier 5 Euro reinschmeißt und dann unten kommt was. Ja, in dem Namen Jesu. So ist es nicht. Sondern du betest nach seinem Willen. Ja, die Bibel sagt, wenn wir nach seinem Willen bitten, dann wird es uns gegeben. Ja? So deswegen gesagt, wenn wir weltlich sind, wenn wir hier Vergnügen suchen und dann beten, aber dann nur aus dieser lüsternen Wünsche, erhalten wir nicht, was, wofür wir beten. So, das ist gut, wenn wir beten, Gott zeigt mir dieses hedonistische Herz, die nur nach meiner Wünsche und Lüste beten, sondern dass es jetzt offenbar wird, so wie meine Motive sind. Und dann drittens, der Grund von Konflikt ist die Weltlichkeit, Vers 4 bis 5. Und dann, wie gesagt, hier dann gibt er uns die erste Ohrfeige. Ihr Ehebrecherinnen. Ja, gleich hier. Patsch. Ja. Da wird gesagt, wenn du die Welt liebst, wenn du der Freund dieser Welt bist, dann bist du eigentlich der Feind Gottes, sagte er. Was meint Jakobus mit Ehebrecherinnen? Ja, immer so interessanter, dass er dann das in Femininform, nicht Ehebrecher, sondern Ehebrecherinnen, Plural, als weibliche Form. Weil das Konzept ist ja aus dem Alten Testament und auch im Neuen Testament. Diese Idee, dass wir, Gottes Volk, und Altes Testament, ja, Israel ja auch, wir sind ja mit Gott verheiratet. Gott ist nicht nur unser himmlischer Vater, sondern er ist auch unser himmlischer Ehemann, Bräutigam. Ja? Im Alten Testament ist tatsächlich Israel ist ja die Braut Gottes. Und deswegen redet Gott immer durch die Propheten, ihr habt die Ehe mit Gott gebrochen, immer anderen Göttern nachlaufen als wie Prostituierte, wie Hurerei gegen Gott. Weil sie einfach diesen geistlichen Ehebruch gelebt haben. Und jetzt im Neuen Testament sind wir ja die Braut Christi, stimmt? Wir sind verlobt mit Jesus. Und wir gehören ihm. Und es gibt eine Hochzeit des Lammes. Halleluja. Und deswegen ist er hier eifersüchtig. Er möchte dich eine Rivale haben. Und dann, wenn wir anfangen, die Welt zu lieben, anstatt ihn zu lieben, und das Wort ist so knallhart, dann gesagt, wenn wir so leben, dann sind wir dann plötzlich zu Feinde Gottes geworden. Gott ist gegen uns. Gott widersteht uns. Diese Weltsystem. Die Welt ist ja nicht die Welt, sogar nicht, dass ihr denkt, dass Gott gegen die Welt ist. Ne? Gott hat die Welt geliebt, die Menschen. Aber was hier gemeint mit die Welt ist, ja dieses Weltsystem, dieses böse Weltsystem. Lust des Fleisches, Lust des Augen und Stolz des Lebens, haben wir ja schon letzte Woche gesagt. So, deswegen sagen, hey, die Freundschaft dieser Welt, wenn wir nach Freundschaft dieser Welt und nach dieser Bestätigung, dann sind wir Feinde Gottes geworden. Und dann kommt Vers 5, ein sehr interessanter Vers, weil bis heute streiten immer noch die Theologen, welcher Geist meint er das? Ist das unser Geist oder der Heilige Geist? Aber wie ich die Schrift verstehe, so würde ich immer andeuten, dass das der Heilige Geist ist. Und zwar, Gott, hier benutzt das Wort auch Begierde oder Eifersucht. Eifersucht ist ja nicht immer negativ, stimmt's? Es gibt ja ein Positives und auch Negatives. Genauso wie Lust ist positiv oder negativ. Aber im Psalm, soweit ich weiß, gibt es den Satz, habe deine was? Lust am Herrn. Du kannst Lust beim Herrn haben. Sollen wir sogar haben. Ich hoffe, dass du Lust hast auf das Wort, Lust auf Gebet, Lust auf die Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Das ist ja was. So, ich hoffe, dass du auch nachher Lust hast auf Pommes und Schnitzel oder was auch immer du heute Mittag planst. Ist ja was Gesundes. Was Normales. Und so ist ja auch, kann ja auch positiv sein, dass du Lust hast auf Gott, Lust auf Gemeinschaft, Lust auf Gebet. Deswegen, check doch mal auch hier, das könnte auch deine Appetitlosigkeit auf Gott auch hier ein Krankheitsbild bildet. Irgendwie plötzlich hast du keine Lust mehr. Oder? Ist irgendwas Ungesunder reingekommen. Du hast keinen Appetit mehr. Aber hier ist auch genau das Bild, Gott begehrt dich, Gott liebt dich. Er ist eifersüchtig auf dich. Warum? Weil er dich liebt. Weil er möchte nicht irgendwas zwischen dir und ihm was kommen. Er ist eifersüchtig, weil er möchte dich ganz und gar haben. Er möchte nicht dich mit irgendjemandem teilen. Ist was Gutes, oder? Ich bin total vom Socken gehauen hier. Ja? Stell dir mal vor, Gott der ganzen Schöpfung, der unendliche, allmächtige, allwissende, allweise, ewige Gott begehrt mich und möchte mich ganz für sich. Nicht mit irgendjemandem teilen. Oh. Der liebt dich so sehr, der ist so eifersüchtig, der möchte nicht, dass du die Welt nachlaufen, irgendjemand nachlaufen. So ist unser Gott, der uns so liebt und sagt, ich möchte jeden von euch nur für mich haben. Meine Liebe mit dir nur teilen. Und dass du deine Aufmerksamkeit, deine Liebe ungeteilt mit mir teilen. Deswegen, Gott ist immer ein Gott der Liebe. Ne? Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzem Verstand. Voll, ganzem, nicht halbe. Ganz, ungeteilt. Denk mal drüber nach, dass dein Gott dich so begehrt und möchte mit dir durchs Leben gehen. Nur du und er. Niemand anders, niemand dazwischen. Wow. Und deswegen muss man wieder fragen, sagen, hey, sind wir Ehebrecherinnen? Leben wir in der Liebe oder ist unsere Liebe langsam, aber sicher, in Anführungszeichen, erkalten? Du hast keine Lust mehr. Aber dann Lust ist plötzlich, wie gesagt, das ist ein Shift, so ein Wechsel. Das ist manchmal, ich habe immer gesagt, Deswegen liebe ich auch Jakobusbrief. Du kannst immer sagen, so viel du willst, dass du Gott liebst. Die Beweise. Zeig mir. Nicht nur reden, sondern einfach zeigen. Und deswegen ich sage, hey, wenn unsere Ziele, unsere Lust plötzlich so verschoben ist, so, das sehen wir ja Stück für Stück. Ne? Das merkt man auch immer wieder, dass Leute anfangen dann zu sagen, ah, Gottesdienst ist nicht mehr so wichtig, Bibel lesen, naja, okay, beten, wenn. Ja, merkt ihr, ne? Das ist irgendwie eine Verschiebung, eine Shifting geschehen. Und so ist ja bei Adam und Eva ja genau das Gleiche. Plötzlich Gott ist nicht mehr, sondern ist irgendwas dazwischen gekommen. Leute, spätestens bis dahin muss man aufwachen. Deswegen sagt dann, nachher sehen wir die Schritte, wie Jakobus das zeigt. So, das ist hier diese Konfliktursache, Hedonismus, also Lust und Vergnügen und Spaß als Hauptziel des Menschen, Gebetslosigkeit und Weltlichkeit. Das ist hier die Konfliktursache. Das Konflikt nicht unbedingt nicht nur zwischen zwei Menschen, oder, sondern auch zwischen dir und Gott, der Konflikt, ne? Und dann hier zeigt er dann, das Heilmittel, wie wir die Konflikte, nämlich gegen Hedonismus, Gebetslosigkeit und Weltlichkeit ist, die Gnade Gottes, Vers 6. Er gibt desto größere Gnade oder mehr Gnade. Wer braucht mehr Gnade? Oh, ich hoffe, genau, so Maria. Zwei Hände, richtig, ein reicht nicht. Zwei und zwei Füße gleichzeitig. Ich brauche mehr Gnade und du auch. Weil ohne Gnade kannst du nicht leben. Du kannst nicht. Und hier ist redet nicht von der erlösenden Gnade, also dass Gott dich Gnade schenkt, dass du zum Glauben kommst. Nein, hier reden wir von Alltag-Gnade. Du brauchst Gnade auch in deinem Alltag, stimmt's? Wenn der Teufel dich eingreift, wenn du krank bist, wenn Herausforderungen im Leben, du brauchst mehr Gnade von Gott. Wir alle. Deswegen sage ich, überfließende Gnade. Und wir lesen ja Johannes Kapitel 1. Aus seiner Fülle haben wir was? Genommen. Ich hoffe, dass du auch heute genommen hast. Ne? Nicht nur deine Tablette genommen, eingenommen. Wenn du. Aber Gnade, du brauchst jeden Morgen neue Gnade. Und ja, die Güte des Herrn ist neu jeden Morgen. Und ich hoffe, dass du das verabreicht bekommst und nicht nur ja dreimal am Tag, sondern jeder Tag, jede Sekunde, jede Stunde brauchst du die Gnade. Und aus seiner Fülle haben wir genommen. Gnade und Gnade, so diese überfließende Gnade. Das brauchst du. Ja? Und dann, wie erschließen wir diese größere Gnade? Indem wir nicht stolz sind, sondern demütig sind, stimmt's? Gott widersteht dem Hochmütigen, ja? Dem Demütigen aber gibt er Gnade. So erschließen wir. Wenn wir uns demütigen, dann plötzlich öffnet sich Tür und Tor für Gnade. Aber wenn du hier hochmütig bist, ich brauch nicht, dann kriegst du nicht. Größere Gnade. So, jetzt zeigt Jakobus, jetzt ist, ich habe ja letzte Woche gesagt, wenn ihr unbedingt Befehle hören wollt, dann kommt heute kriegt ihr Befehle. Weil jetzt zeigt Jakobus die fünf Schritte, die wir tun müssen, damit wir Gottes größere Gnade erfahren. Seid ihr bereit? Schnallt euch an. Die fünf Schritte, die wir hier tun sollen, damit wir größere Gnade erleben. Erstens, sich Gott unterwerfen. Unterwerft euch nun Gott. Vers 7. Und das Wort unterwerfen ist ein militärisches Wort. Das bedeutet, wieder in den Rang zu stellen. Du bist außerhalb deiner Kompanie. Jetzt musst du wieder zurück. Ja, so wie beim Marschieren, ne? Nicht außer Takt, sondern genau dort, wo dein Platz ist. Komm wieder zurück. Du bist aus dem Rang gefallen, jetzt musst du wieder zurückkommen. So, das Wesen der Sünde ist ja Selbstsucht. Habt ihr selbstsüchtig? Ich will. Es gibt eigentlich nur diese zwei Wille. Entweder Gottes Wille oder mein Wille. Ein von beiden betest du. Aber ich hoffe, wir beten, so wie Jesus es gelehrt hat, ja, nicht meinen Wille, sondern deinen Wille gesehen. So, deswegen sagen, hey, das ist der erste Schritt. Einfach mich unter Gottes Herrschaft zu stellen. Okay? Und dann kommt Schritt 2. Dem Teufel widerstehen. Widersteht aber dem Teufel. Und hier genau, darf ich mal auch ein bisschen knallhart sagen, viele Christen machen diese Reihenfolge andersrum. Sie unterwerfen sich dem Teufel und widersteht wem? Gott. Anstatt Gott unterwerfen und dem Teufel widerstehen. Aber sie gehorchen Teufel und widersteht Gott. Und ja, kein Wunder, dass dann hier Chaos ist. Aber hier müssen wir wirklich, guck mal, das macht Gott nicht für dich. Stimmt's? Dieser Befehl ist klipp und klar, wer das macht. Nämlich wir, du und ich. Du widerstehst dem Teufel. Aktiv, nicht passiv, sondern klipp und klar, genau hier ist auch diese aktive Einsatz von dir verlangt, ich widerstehe dem Teufel. Das heißt, wir ringen, ne? Ich sage, wir stehen. Deswegen Epheser Kapitel 6. Nachdem wir gekämpft haben, stehen. Ja, stand your ground, sagen wir mal. Ich behalte, ich bin nicht umgekippt, sondern ich bleibe an meinem Posten. Und gibt's auch eine Verheißung, wenn du das tust, wenn du Gott unterwirfst und auch hier dem Teufel widerstehst, gibt's eine Verheißung, nämlich er wird von dir fliehen. Nicht hoffentlich, es ist so sicher wie Amen hier im Gospelhaus. Amen. Die Verheißung Gottes, der Teufel wird von dir fliehen. Du siehst nur die Rücklichter des Feindes. Wie hat er gesagt, dass in 7 Wegen kommen sie gegen dich? Und dann 7 Wege fliehen sie auch. Dich unterordnen, unter Gottes Herrschaft stellen. Weil du weißt, dass Gottes Herrschaft für dich das Beste ist. Das ist ja das Problem. Also diese Lüge, die wir glauben, gesagt, dass Gott nur böse meint mit uns. Nein, Gott weiß doch das Beste für dich. Und wenn wir ganz bewusst unter seine Herrschaft stellen und dem Feind widerstehen, er wird von uns fliehen. Dann kommt Schritt 3. Sich Gott nahen. Ja? So ähnlich auch hier gesagt, du musst sie aktiv dich nahen. Ja? Rate mal, wenn du immer irgendwie fühlst, dass Gott weit weg von dir ist, wer hat sich entfernt, du oder Gott? Ne, wie diese Story habe ich schon erzählt, ne, wie mit 2 verliebten Paar so nah, der ist im Auto fahren und sie immer an ihm gekuschelt und so weiter und so fort. Und dann Zeit vergeht, geheiratet, Kinder bekommen. Und dann sagt er die Frau zu dem Mann dann, warum bist du so weit weg von mir? Früher, als wir noch jung und verliebt waren, waren wir da so nah. Schatz, ich bin immer hier am Steuer. So mit diesem Pickup kennt ihr, ich sag, kein 2 Sitz, sondern diese Bank. Du sitzt jetzt da drüben beim Fenster. Ich bin immer hier. Ja, früher war sie ja hier, aber jetzt war sie dort. So, wenn Gott irgendwie weit weg von dir ist, dann weißt du, du hast dich ein bisschen ans Fenster gesetzt, anstatt ganz nah bei ihm ist. Die Verheißung dann, Gott will euch auch was nahen. Wenn du einen Schritt machst, dann rennt Gott zu dir. Ja, dieses Bild, verlorener Sohn, kennt ihr? Wir vorhin ja gesagt. Das ist eigentlich genau das Gleiche hier. Jakobus ist ja der Bruder, der Halbbruder von Jesus, der weiß ganz genau, der ist so ähnlich wie sein Halbbruder, auch in vielen Beispielen, die er benutzt hier. Genau, weil hier der verlorene Sohn sucht nach Vergnügen, ja, Spaß und so weiter, so rücksichtslos, landet beim Schwein und dann kam er endlich zur Vernunft. Ich stehe auf jetzt, ich laufe wieder zurück zu meinem Vaters Haus. Er hat doch so viel, selbst meine, ja, die Dienerinnen und Diener haben so viel. Und ich verrecke hier. Und dann hat er dann schon alles Mögliche zurechtgebastelt, ne, was er sagen soll. Lief nach Hause. Und dann sah er, also der Vater sah ihn dann im Horizont. Und dann dieser Mann stand auf und lief ihm entgegen. Und ich dachte schon, so wie ich damals auch ähnlich, wenn meine Mama oder mein Papa rennt, dann weiß ich, oh ja, jetzt kommt Drachprügel. Bei mir zumindest. So dachte er vielleicht auch, jetzt kriege ich richtig hier einen verpasst. Aber dann der Vater umarmt ihn, obwohl er nach Schwein stinkt, küsste ihn, umarmt ihn, liebt ihn. Wisst ihr, in der Gegend, in der Kultur, der Mann, ein angesehener Mann, rennt nicht rum. Warum? Weil er einfach lächerlich ist. Mit seinem Gewand, kennt ihr, ne? Und dann, wenn er rennt, dann muss er die Röcke oder ja, hochziehen. Das ist lächerlich. Aber der Vater ist völlig egal. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du Gott machst, ein Schritt, wenn du dich umkehrst, nur ein Schritt, der Vater rennt zu dir. Er wird sich euch nahen. Wenn du dein Herz auf ihn richtest, er wird. Das ist eine Verheißung. Wenn du aktiv, dann kannst du wirklich sicher sein. Gott wird sich euch nahen. Deswegen ist das Gefühl, ob du Gott nahe bist oder nicht, ich sage, hey, mach einen Schritt und du wirst sehen, wie Gott zu dir rennt. Und dann im Vers 8 sagt er, wie verfolgen wir denn? Wie sollen wir Gott nachjagen? Wie soll ich ihn nahen hier? Und dann sagt er dann hier, indem wir unsere Hände reinigen, ihr Sünderinnen. Hände spricht von was? Unsere Taten, unser Handel. Sag, reinige eure Hände und dann auch euer Herzen reinigen. Ihr Zweifler. Ja, das ist auch Ehebrecherinnen, Sünderinnen, Zweifler. Patsch, patsch, patsch hier. Ein Watschen nach dem anderen. Ne? Bam, bam. Aber ich sage, er möchte uns wachrütteln. Ich sage, hey, deine Taten, deine Handlungen und auch Herzen spricht von deiner Haltung, Attitude. Ja. Kennt ihr diese Geschichte? Ja, ich sage, der Junge soll sitzen, aber der rennt immer rum. Kennt ihr das? Ja, so ein kleiner Bengel. Setz dich hin! Nein, dann rennt rum und macht und tut und lachen und so weiter und so. Und die Mama sagt, setz dich. Nach einer Weile gesagt, wenn du nie hörst, dann sitz was. Und tatsächlich dann, ne, weil der nicht hört, einmal Po klaps, patsch. Und dann sitzt er. Und weißt du, was er zu ihr sagt? Äußerlich sitze ich. Aber innerlich stehe ich. Diese Haltung, ne, gesagt, ich bin stur. Aber ich sage hier nicht nur das Handeln, sondern auch hier die Herzen. Deswegen spricht Jakobus zwei Dinge. Nicht nur deine Taten, sondern auch deine Haltung, dein Herz. Ja? gereinigt werden. Herr, wir wollen, dass unser Herz rein. Und dann jetzt kommt Vers 4. Sei todunglücklich. Ja, ich habe mir richtig gehört. Sei todunglücklich. Nicht ich habe das gesagt, sondern hier Apostel Jakobus, also das Wort Gottes sagt das. Füllt euch Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und euer Freuden in Niedergeschlagenheit. Nochmal, er redet ja hier zu Christen, stimmt's? So, hier sagt er eigentlich, wenn du ein Kind Gottes bist und du bist weltlich geworden und du bist jetzt Feind Gottes, weil du die Welt nachjagst, dann ist das nicht die Zeit, sich zu lachen. Es gibt nichts zum Lachen. Du musst eigentlich traurig, in dem Fall, wenn das so dein Zustand ist, das ist wirklich nicht zum Spaßen, sagte er. Es gibt nichts zum Lachen, es gibt nichts zu feiern, es gibt nichts zu freuen. Weil es geht hier um Buße, um Umkehr. Und das ist eine Zeit der Trauer, stimmt's? Deswegen sagt ja Jesus immer auch in Matthäus 5, in Bergpredigt, selig sind die Leid tragen, die trauern, weil sie werden getröstet werden. Das ist ja das, lieber jetzt trauern und dann sich freuen, als wenn du jetzt die ganze Zeit Spaß hast, aber am Ende, da ist Weinen und Zähneknirschen, sagt Jesus. Nochmal, wie gesagt, es geht nicht, dass wir mit Zitronen getaucht durchs Leben gehen. Nur so, Das ist Freude am Herrn, absolut. Aber hier reden wir von deinem geistlichen Zustand. Wenn du von Gott weit weg bist, dann ist Zeit, hier sich traurig und einfach das überführt sein, gesagt, dass du merkst, meine Liebe ist jetzt erkaltet. Es ist die Zeit, umzukehren. Herr, es tut mir leid, dass ich mich entfernt habe von dir. Ja. Meine Frage ist, wann warst du das letzte Mal wirklich auf die Knien gegangen und richtig weinen und heulen vor Gott? Weil so traurig bist, dass du. Es geht nicht um, ihr versteht, was ich meine. Es gibt eine gesunde, weil du weißt, gesagt, wenn du weißt, dass Gott, der dich begehrt vorhin, der so eifersüchtig ist auf dich, der deine Liebe sehen und dann merkst du, wie du ihn verletzt, immer wieder und immer wieder. Jetzt ist die Zeit, umzukehren, traurig sein, weil du weißt, die mit Tränen sehen, wird mit Freuden ernten. Jetzt umkehren und dann hast du Freude am Ende. Und jetzt, um die ganze Sache abzuschließen, Schritt Nummer 5, demütige dich. Sich vor Gott demütigen. Wiederum diese aktive gesagt, ich demütige mich, weil warte nicht, bis Gott dich demütigt. Stimmt's? Weil wenn er dich demütigt, dann weißt du dann, oh. Aber hier, ich demütige mich vor Gott. Ich, im Voraus schon, ich mach jetzt. Und interessanterweise, das steht ja auch vor Gott, ja, vor dem Herrn. Demütigt euch vor dem Herrn. Wir tun das nicht vor Menschen. Wir ziehen kein Show ab. Ja? Nein, das ist einfach zwischen mir und Gott. Ja? Und ich warte nicht, bis Gott mich demütigt, sondern ich demütige mich jetzt. Weil wenn ich mich demütige vor Gott, dann kommt die Verheißung, er wird mich was? Erhöhen. Und das ist immer dieser Akt Gottes. Gott wird uns immer erhöhen. Wenn wir uns demütigen vor Gott, er wird uns erhöhen. Der Weg nach oben führt zuerst mal nach unten. So, Was hat der Heilige Geist zu dir gesprochen heute Morgen? Welche Schritte musst du unternehmen, um diese größere Gnade, die du brauchst für deinen Alltag, deswegen lass uns einfach jetzt eine Zeit der Ruhe, während Micha einfach im Hintergrund spielt. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt persönlich zu uns redest. Sag dort, wo wir weltlich geworden sind, unsere Gebetslosigkeit und auch vielleicht unser Lebensziel so anders geworden ist. Herr, ich bete, dass wir jetzt umkehren, Buße tun. Herr, wir wollen bewusst uns unterwerfen, dir unterwerfen, unter deine Herrschaft stellen. Wir wollen dem Feind widerstehen und er wird von uns fliehen, wie dein Wort sagt. Herr, wir wollen wirklich auch bewusst uns aufmachen, um dir zu nahen. Bete, dass du jeden jetzt den Schritt segnest, Herr. Und wissen, wenn wir einen Schritt machen, Herr, du rennst zu uns. Und du wirst uns nahen, Herr. Und beten, dass wirklich eine positive, gesunde Traurigkeit, wenn wir dich verletzen, wenn wir weit weg von dir sind. Und wir wollen wirklich uns demütigen vor dir. Danke, dass du uns erhören wirst. Halleluja, Vater.